Hallo liebe Studis, hier ist wieder der Podcast Noch Fragen mit einer neuen Folge und zwar geht es heute um Ideale. Es gab mehrere Fragen zum Thema Ideale und ich habe mir für diese Folge überlegt, dass ich erstmal ein paar allgemeine Dinge sage zur Vorlesung und zum Thema Ideale. Dann gab es eine Frage zu Satz 3.6, dazu wie der benutzt wird und dann gab es noch Fragen zu den Argumenten von Lemma 3.12. Dazu werde ich ein paar allgemeine Bemerkungen machen und dann ein Beispiel besprechen. Ja, dann steigen wir mal ein. Die Vorlesung ist jetzt angekommen. Wir sind mitten im Stoff. Es geht schnell. Es sind viele neue Begriffe. Wir sind jetzt wirklich mitten in der Algebra. Und bestimmt ist Ihnen schon aufgefallen, dass sich das anders anfühlt als die lineare Algebra. In der linearen Algebra gerade zu Beginn, da waren viele Grundbegriffe. Es ging sehr langsam. Wir haben uns viel Zeit genommen. Jetzt ist es ein Jahr später. Sie wissen schon viel mehr. Sie haben schon geübt, mathematisch zu denken und zu argumentieren. Und dementsprechend geht es in der Vorlesung eine ganze Ecke schneller. Ich schreibe manche Argumente nicht mehr so ausführlich hin. Ich verlasse mich darauf, dass Sie sich an gewisse Dinge noch erinnern oder dass Ihnen gewisse Schlüsse einfach schon bekannt sind, weil wir die schon so oft gemacht haben. Und wenn sich dann in der Vorlesung niemand beschwert, dann gehe ich jetzt eben in diesem etwas zügigeren Tempo vor. Einfach deshalb, weil wir viel Stoff abdecken müssen und weil ich ja sicherstellen möchte, dass wir bis Weihnachten weit genug kommen, damit die Leute, die auf Lehramt Sekundarschule studieren, dann vor Weihnachten oder, wenn es nicht so gut läuft, kurz nach Weihnachten auf jeden Fall, dann, wenn Sie das wollen, die Vorlesung verlassen können, weil nämlich dann der für Sie relevante Stoff durch ist. Und ich fände es unfair, wenn ich jetzt diesen Stoff, der für alle gemeinsam ist, so langsam mache, dass ich dann am Ende keine Zeit mehr habe für die Sachen, die aber für LAG noch relevant sind, und zwar auch staatsexamensrelevant. Das muss ich jetzt so planen, dass ich am Ende für diese Themen noch genug Zeit habe, um die auch noch in Ruhe machen zu können. Das fühlt sich also nicht nur schneller an, es ist bestimmt einen ganzen Tick schneller als in der linearen Algebra. Vor einem Jahr, da haben wir ja uns alle gemeinsam erstmal daran getastet, wie funktioniert überhaupt mathematisches Denken und Argumentieren. Da sind Sie jetzt ja schon eine ganze Ecke weiter. Zum Thema Ideale gab es mehrere Fragen. Ich glaube, dass manche Fragen sich klären werden, wenn Sie einfach noch mehr geübt haben, in Faktoringen zu rechnen, denn das muss man üben, da kommt man auch durch immer wieder Lesen nicht weiter. Man muss einfach selber ein paar Beispiele durchrechnen. Da gibt es auch gleich ein Beispiel, was Ihnen hoffentlich hilft. Vorher möchte ich noch Satz 3.6 kommentieren. Das ist dieser wunderbare Satz, mit dem man Körper charakterisieren kann. In dem Moment, wo Sie einen Integritätsbereich haben mit mindestens zwei Elementen, tatsächlich reicht sogar kommutativer Ring mit 1, mit mindestens zwei Elementen, dann reicht es, um ein Körper zu sein, dass es nur zwei Ideale gibt, nämlich nur die beiden langweiligen, die es immer gibt. Es ist ja so, in jedem Ring, der kommutativ ist, sodass man also über Ideale sprechen kann, da gibt es immer zwei langweilige Ideale. Das eine ist das Nullideal, da liegt nur die Null des Rings drin, und das andere ist das Ideal, das der ganze Ring ist. Das ist so wie in einem Vektorraum, da haben Sie auch immer zwei langweilige Teilräume, den Nullraum und den ganzen Raum. In einer Gruppe haben Sie immer zwei langweilige Untergruppen, die Gruppe, die nur aus dem neutralen Element besteht, und die ganze Gruppe. Das ist häufig so. Man hat immer diese langweiligen Teilstrukturen, die einen häufig nicht interessieren. Und der Witz ist jetzt, dass bei einem Körper eben nichts anderes passiert. Das sind die einzigen Ideale, die man findet. Eine andere Art, das zu sagen, und das habe ich bestimmt in der Vorlesung gemacht, ist, dass Körper als Ringe nicht besonders interessant sind. Ringe sind interessant, wenn sie eine reichhaltige Idealstruktur haben und man da viel untersuchen und verstehen kann. Körper haben das nicht. Die sind auf eine andere Weise gut. Da funktionieren viele Rechnungen einfacher als in Ringen. Okay, in Satz 3.6 muss man also darauf achten, wenn man den benutzen will, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Der Ring muss kommutativ sein mit 1. Es muss mindestens zwei verschiedene Elemente geben. Und dann, wenn ich den in die eine Richtung anwende, dann weiß ich schon, dass es ein Körper ist und dann kann ich benutzen, dass es nur zwei Ideale gibt. Die andere Möglichkeit ist, den Satz so zu benutzen, dass ich zeige, dass etwas ein Körper ist. Und wie zeige ich mit diesem Satz, dass etwas ein Körper ist? Naja, die Voraussetzungen müssen erfüllt sein und dann zeige ich, dass es nur genau zwei Ideale gibt. Wir haben gerade schon geklärt, dass es immer die langweiligen Ideale gibt, Null und alles. Und jetzt muss ich zeigen, dass das die einzigen sind. Und wie zeige ich, dass irgendwas die einzigen sind? Das ist ja auch so ein allgemeines Phänomen in der Mathematik, das machen wir doch fast immer auf die gleiche Weise. Wir nehmen uns ein beliebiges Ding her, in dem Fall also ein beliebiges Ideal, und zeigen, dass das eins von den Objekten ist, die wir schon kennen, dass da also nichts anderes ist. Wenn ich den Satz 3,6 also so verwende, und wir haben das in der Vorlesung so gemacht, dann nehme ich mir ein beliebiges Ideal her und zeige, dass dieses Ideal nur alles oder das Nullideal sein kann. Wenn ich das gezeigt habe, dann habe ich gezeigt, dass das die einzigen Ideale sind, und dann kann ich Satz 3,6 benutzen, um zu zeigen, dass mein Objekt, mit dem ich angefangen habe, ein Körper ist. So haben wir das in der Vorlesung gemacht. Dass es vielleicht nicht ganz klar war oder dass man nochmal drüber nachdenken muss, liegt bestimmt daran, dass wir in einem Faktorring argumentiert haben. Wenn ich einen Ring R habe und ein Ideal J und wenn ich mir dann den Faktorring R modulo J angucke, dann habe ich da auch wieder die beiden langweiligen Ideale, aber die sehen halt anders aus, weil es ein Faktorring ist. Im Faktorring R modulo J ist das eine langweilige Ideal der ganze Ring, also der ganze Faktorring R modulo J, und das andere langweilige Ideal ist das, was nur aus dem Nullelement dieses Faktorings besteht, also aus der 0 von R modulo J, und die 0 von R modulo J ist die Nebenklasse J plus 0 des Rings oder auch einfach J selber. Hier kommt gleich ein Beispiel, an dem hoffentlich das Rechnen mit Faktoring nochmal klarer wird und deutlicher. Das Beispiel ist gerade groß genug, dass ein bisschen was Interessantes passiert, aber auch klein genug, dass wir nicht tagelang rumrechnen. Los geht's. Und inspiriert ist das Beispiel von Lemma 3.12. Denn in Lemma 3.12 ging es ja im Beweis um einen Zusammenhang zwischen Idealen des ursprünglichen Rings und Idealen des Faktorings. Und das ist eine Idee, die Sie auch noch häufiger brauchen werden, nicht zuletzt für die Übungsserien. Fangen wir also an. Wir haben einen Ring R, wir haben ein Ideal J. Und in Lemma 3.12 habe ich dann argumentiert, naja, wenn wir jetzt im Faktoring ein Ideal I Schlange hernehmen, dann können wir eine Menge basteln mit Hilfe von I Schlange, von der wir zeigen können, dass diese Menge ein Ideal von R ist. Das machen wir jetzt ganz konkret. Der Ring ist Z, das Ideal J ist das Ideal 6 mal Z und der Faktoring, der jetzt auch mal kurz den Namen Z Schlange kriegt von mir, hat dann 6 Elemente. Diese 6 Elemente von Z Schlange sage ich jetzt nochmal, damit wir uns ganz sicher sind, dass wir über dasselbe reden. Wenn Sie wollen, können Sie auf Pause drücken, sich den Ring selber einmal hinschreiben und dann vergleichen, ob Sie das Gleiche aufgeschrieben haben, was ich jetzt erzähle in 3 Sekunden. Z-Schlange hat folgende Elemente. Das Null-Element, 6 mal Z plus 0, könnten wir jetzt auch Null-Schlange nennen. Dann das Element 6 mal Z plus 1, das könnten wir jetzt 1-Schlange nennen. Das Element 6 mal Z plus 2, 2-Schlange. Das Element 6 mal Z plus 3, 3-Schlange. Das Element 6 mal Z plus 4, 4-Schlange. Das Element 6 mal Z plus 5, 5-Schlange. Und das war's. Denn wenn ich jetzt weitergehe zu 6 mal Z plus 6, dann bekomme ich ja wieder die Menge aller durch 6 teilbaren Zahlen. Und die hatte ich schon. Das war nämlich 6 mal Z plus 0. Diese 6 Elemente hat der Faktoring. Wir gehen kurz einen Schritt zurück und überlegen, was wissen wir ringtheoretisch? Was können wir aus der Vorlesung benutzen? Z ist ein kommutativer Ring mit 1. Diese Eigenschaften transportieren sich in den Faktorring, Z modulo 6 mal Z. Das steht in Satz 3.2. Wie wir aber mehrmals jetzt schon gesehen haben, und zum Glück kam das auch in der Vorlesung nochmal als Kommentar oder Frage, wie wir schon gesehen haben, vererben sich gewisse Eigenschaften nicht. Z ist ein Integritätsbereich, aber Z-Schlange ist keiner. In Z modulo 6 mal Z gibt es Nullteiler. Und das ist jetzt der Moment, wenn Ihnen keine einfallen spontan, auf Pause zu drücken, sich das nochmal schnell klarzumachen und dann weiterzuhören. Gut, ich spreche jetzt also weiter vom Ring Z-Schlange, das ist der Faktorring. Die Elemente werde ich dann auch manchmal mit Schlange bezeichnen und dann, wenn wir wirklich damit rechnen, dann drösel ich das auseinander und schreibe 6 mal Z plus Repräsentant. Wir wollen die Ideale des Faktorings Z-Schlange verstehen. I-Schlange soll jetzt ein solches Ideal sein und wir überlegen uns, wie wir da rankommen. Zunächst mal wissen wir doch, dass Ideale Untergruppen sind bezüglich Plus und die Addition im Faktoring funktioniert so, dass wir Repräsentanten addieren. Das neutrale Element im Faktoring ist dann 0 Schlange, also Z plus 0. Jetzt definiere ich die Menge I. Und zwar soll das sein die Menge aller A aus Z mit der Eigenschaft, dass 6 mal Z plus A im Ideal I Schlange liegt. Das Ideal I Schlange ist ja nichts anderes als eine Teilmenge von Z Schlange mit den Idealeigenschaften I1 und I2. Das heißt, das Ideal I-Schlange besteht aus irgendwelchen Elementen von Z-Schlange, da muss die 0 dabei sein, das muss abgeschlossen sein unter Addition im Faktoring und immer wenn ich ein Element aus I-Schlange hernehme, also ein Element des Faktorings, was in I-Schlange liegt, und das multipliziere mit irgendeinem Element des Faktorings, dann muss das, was rauskommt, wieder in I-Schlange liegen. Und wir können mit den Elementen dieses Faktorings ganz konkret rechnen, deswegen ist das alles gar nicht so schlimm, wie es klingt. Betrachten wir jetzt die Menge I und überlegen uns, dass sie selbst ein Ideal ist des Ringes Z. Dazu haben wir I1 und I2 nachzuprüfen. In der Vorlesung habe ich das nur kurz mündlich gemacht und nur ganz wenig an die Tafel geschrieben. Jetzt in diesem konkreten Beispiel mache ich das etwas ausführlicher. Zunächst müssen wir sehen, dass I mit Plus eine Untergruppe von Z mit Plus ist. Ich behaupte, dass 0 in I liegt. Na, gucken wir uns das mal an. Z plus 0, 6 mal Z plus 0, Entschuldigung, nicht Z, 6 mal Z plus 0 ist das Nullelement des Faktorings. Das liegt in jedem Ideal, also liegt 6 mal Z plus 0 in I-Schlange und der Repräsentant 0 landet dann in der Menge I, deswegen liegt 0 in I. Als nächstes betrachten wir zwei Elemente A und B aus I und wir schauen, dass die Differenz drin liegt. Dann haben wir nämlich das Untergruppenkriterium erfüllt. Okay, A liegt in I. Deswegen liegt dann 6 mal Z plus A in I-Schlange, denn so war I definiert. Genauso liegt 6 mal Z plus B in I-Schlange. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen zwei Elemente, A-Schlange, B-Schlange, aus dem Ideal I-Schlange im Faktoring. Das Ideal I-Schlange ist ein Ideal, deswegen können wir da I1 benutzen. Und I1 sagt, dass I-Schlange bezüglich Plus im Faktoring eine Untergruppe ist. Insbesondere kann ich da Elemente addieren und subtrahieren und ich lande immer noch in I-Schlange. Jetzt nehme ich also 6 mal Z plus A und 6 mal Z plus B und ich bilde die Differenz im Faktoring. Das heißt, dass ich den Repräsentanten A minus B bekomme und dann sehe ich, dass 6 mal Z plus in Klammern A minus B ein Element von I-Schlange ist. Denn I-Schlange ist ja unter Addition abgeschlossen und auch unter Addition mit dem additiven Inversen von irgendwas. Hier benutze ich, dass im Faktoring die additiven Inversen gebildet werden, indem man das additive Inverse des Repräsentanten hinschreibt. Das heißt also, das additive Inverse von 6 mal Z plus B im Faktoring ist einfach nur 6 mal Z plus in Klammern minus B. Naja, wir haben gerade gesehen, dass 6 mal Z plus in Klammern A minus B in I-Schlange liegt. Jetzt gehen wir zur Definition von I. Da steht, dass die Repräsentanten von Leuten aus I-Schlange in der Menge I liegen, also liegt A minus B in I. Und damit haben wir gezeigt, dass die Differenz von zwei Elementen aus I wieder in I liegt. Das Untergruppenkriterium sagt uns jetzt schon, dass I mit Plus eine Untergruppe von Z mit Plus ist. Fertig, das war I1. Und der wesentliche Witz war, die Eigenschaften von I-Schlange zu benutzen, nämlich dass das ein Ideal ist. Und wir sind hin und her gegangen zwischen Rechnen in Z und Rechnen in Z-Schlange in diesem Faktoring. Jetzt kommt I2. Hier müssen wir zeigen, dass wenn wir ein Element von I hernehmen und ein Element aus dem Ring Z, dass dann das Produkt wieder in I liegt. Und wir werden genauso vorgehen wie vorher. Wir übersetzen das, was wir zeigen wollen, in eine Situation im Faktoring, benutzen dann I2 für das Ideal I-Schlange im Faktoring und gehen wieder zurück. Okay, zunächst mal ist A in I und deswegen ist 6 mal Z plus A ein Element des Ideals I-Schlange. B kommt aus Z, repräsentiert die Nebenklasse 6 mal Z plus B. Das ist einfach irgendein Element im Faktoring Z-Schlange. Und jetzt benutzen wir I2. Wenn ich etwas aus I-Schlange mit etwas aus dem großen Ring Z-Schlange multipliziere, lande ich wieder in I-Schlange, denn I-Schlange ist ja ein Ideal. 6 mal Z plus A mal 6 mal Z plus B liegt also in I-Schlange. Jetzt mache ich die Multiplikation im Faktoring und sehe, dass der neue Repräsentant A mal B ist, der repräsentiert jetzt also ein Element von I-Schlange und deswegen liegt A mal B in I, denn so war I definiert. Als nächstes überlegen wir uns noch, dass dieses Ideal I, das wir gebastelt haben, 6 mal Z enthält, also das Ideal, das wir am Anfang benutzt haben, um den Faktoring zu bilden. Naja, nehmen wir doch mal ein Element aus 6 mal Z, also irgendeine ganze durch 6 teilbare Zahl. Wenn ich die jetzt als Repräsentant benutze, 6 mal z plus diese Zahl, dann ist das wieder die Menge 6 mal z, also 6 mal z plus 0 sozusagen und das ist ein Element von I Schlange, denn es ist ja das Nullelement im Faktoring. Also muss dieser Repräsentant, den ich benutzt habe, in der Menge I liegen. Denn so ist I definiert. Deswegen liegen alle durch 6 teilbaren ganzen Zahlen in I. Denn sie repräsentieren da einfach nur das Nullelement im Faktoring. Jetzt haben wir also ein Ideal, das zwischen 6 mal Z und dem ganzen großen Ring Z liegt. Und wie sind wir darauf gekommen? Na, indem wir ein Ideal des Faktorings betrachtet haben. Das heißt also, dass Sie jetzt durch diese Idee eine Möglichkeit gewonnen haben, über Ideale im Faktoring zu sprechen, aber nicht indem Sie die ganze Zeit im Faktoring rechnen, sondern indem Sie ein Ideal des ursprünglichen Rings betrachten, das zwischen dem rausfaktorisierten Ideal liegt und dem ganzen Ring. Nochmal, wir können die Ideale von Z modulo 6 mal Z verstehen, indem wir Ideale von Z betrachten, die 6 mal Z enthalten. Das ist eigentlich der ganze Witz bei dieser Methode. Und Sie werden sehen, warum Ihnen das in den Übungsaufgaben hilft. Wenn wir jetzt noch ein bisschen konkreter schauen wollen, was gibt es denn für Ideale in Z modulo 6 mal Z, dann kommt jetzt diese Idee zum Tragen. Wir nehmen ein Ideal I Schlange und wir verstehen es, indem wir das zurückziehen, also indem wir die Menge I betrachten im Ring Z. Das ist jetzt ein Ideal oberhalb von 6 mal Z und dann gucke ich mal, was für Ideale gibt es denn in Z, die oberhalb von 6 mal Z liegen. Gut, sei T ein Ideal von Z, 6 mal Z soll da drin liegen. Jetzt benutze ich, dass Z ein Hauptidealring ist. Dann ist T also ein Hauptideal, das heißt, ich kann T schreiben als irgendeine ganze Zahl C mal Z. Jetzt kommt, wir haben uns alle schon drauf gefreut, teilen heißt umfassen. Das Ideal T, C mal Z, umfasst das Ideal 6 mal Z, deswegen muss C ein Teiler sein von 6 in Z. Bingo, denn die Teiler von 6 in Z kennen wir. Das sind 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3, 6 minus 6. Und jetzt ist Ihre Aufgabe, diese Teiler durchzugehen, dann jeweils hinzuschreiben, was das Ideal T ist und sich dann zu überlegen, wie das Ideal im Faktoring aussieht. Schwupp, haben Sie eine vollständige Liste der Ideale im Faktoring. Und dann können Sie die angucken, die Größe, können die vergleichen, können sich so Sachen fragen wie, ist das maximal, ist das ein Primideal? All diese wunderbaren Sachen, immer mit der gleichen Idee. Sie gucken erstmal, was ist im Ring Z los, oberhalb des Ideals 6 mal Z, und dann schauen Sie im Faktoring. Ich hoffe, dass Ihnen das nicht nur weitergeholfen hat, sondern dass Sie jetzt Lust haben, selber solche Beispiele zu rechnen, denn dann versteht man es am allerbesten. Nehmen Sie sich irgendeine Zahl, was ist vielleicht noch interessant, 8 oder 10 oder 12 oder so, also irgendeine zusammengesetzte Zahl, bei der man auch wirklich eine interessante Idealstruktur sieht, und dann x'en Sie das mal selber aus und gucken Sie mal, ob Sie wirklich alle, indem Sie nämlich alle Teile angucken in Z, alle Ideale verstehen können im Faktoring. Ich wünsche Ihnen dabei sehr viel Spaß. Rechnen Sie fröhlich los und wenn dann dabei noch neue Fragen aufkommen, dann wissen Sie ja, wie Sie die loswerden. Bis bald!